Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, den 7. Vers. Wir wollen uns heute und auch am kommenden Sonntag mit diesem Wort befassen. Hebräer, Kapitel 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noah lebte in einer sehr schweren Zeit. Die Menschen hatten sich nach dem Sündenfall in ihrem Denken, in ihrer Gesinnung und ihren Bestrebungen immer mehr von der Quelle des Lebens, von Gott selbst entfremdet. Sie gingen so ganz im irdischen Leben auf, obwohl sie sicherlich nicht ganz ohne Religion waren, spielte der lebendige, einzig wahre Gott in ihrem Leben, in ihren Entscheidungen und ihrem Tun kaum noch eine Rolle. Der Bericht am Anfang von 1. Mose Kapitel 6 macht, auch wenn man ihn unterschiedlich versteht, deutlich, wie weit man sich von Gott entfernt hatte. Der Herr sah, so heißt es, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Schließlich war die Menschheit so heruntergekommen, dass nur noch ein einziger mit seiner Familie übrig blieb. Ein einziger, der sich in der Verantwortung vor Gott wusste. Und das war Noah. Von ihm heißt es, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Und in diesen schweren Zeiten wandelte er mit Gott. Dieses Wort wandeln kann man auch wiedergeben mit erhielt Schritt mit Gott. Als einer, der von seiner Naturanlage nicht besser war als seine Zeitgenossen, der ein Sünder war wie sie, lebte er von der Gnade Gottes und erfreute sich der Gunsterweisungen Gottes. Noah war ja nicht besser als seine Zeitgenossen. Von Natur her, er war ein Sünder wie alle anderen auch. Er hatte diese sündige Natur von Adam überkommen und darin unterschied er sich nicht von all seinen Zeitgenossen. Der einzige Unterschied zwischen ihm und seinen Zeitgenossen bestand in der Gnade. Noah lebte von der Gnade Gottes. Er wandelte mit Gott, er hielt Schritt mit Gott. Wir werden am kommenden Sonntag noch etwas näher darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, mit Gott Schritt zu halten. Er erfreute sich der Gunsterweisungen Gottes. Noah fand Gnade vor dem Herrn, so lesen wir in 1. Mose Kapitel 6. Er lebte im wahren Glauben und war bemüht, sich dementsprechend zu verhalten. Und mit diesem einzelnen Mann wollte Gott einen neuen Anfang im Weltgeschehen machen. Und das ist eigentlich das Entscheidende in dem Bericht über die Sintflut. Es geht im Grunde genommen nicht in erster Linie um diese schreckliche Katastrophe, sondern es geht in erster Linie darum, dass Gott einen neuen Anfang machen wollte im Weltgeschehen. Und zwar mit diesem Noah, der von der Gnade Gottes lebte. Das ist also das, was uns in dem Bericht von der Sintflut im Grunde in der Hauptsache mitgeteilt werden soll. Und da steht also über diesem ganzen grausigen Geschehen der Sintflut, dieser großen Flut. Sintflut heißt große Flut, ständige Flut. Da steht auch über den Gerichtswegen Gottes mit dieser Welt. Gott wird einmal alles neu machen. Eine neue Welt schaffen, in der er selbst verherrlicht wird und der erlösten Menschheit eine ewige Herrlichkeit schenken wird. Und dieser Plan Gottes wird nicht scheitern. Wir haben anhand des Kolosserbriefes über diese lebendige Hoffnung gesprochen, die wir haben, im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit. Es ist eine Hoffnung, die man nicht vergleichen kann mit den Hoffnungen, die Menschen in dieser Zeit und Welt im Allgemeinen so haben, die sich erfüllen können oder auch nicht erfüllen können. Die lebendige Hoffnung, die wir haben in Christus Jesus, im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit, ist absolut gewiss. Absolut gewiss. Also dieser Plan Gottes wird nicht scheitern. Er wird nicht scheitern, wie so manche Versuche der Menschen, das Paradies auf Erden wiederherzustellen. Wobei dann der Mensch im Zentrum steht. Die Herrlichkeit des Menschen im Zentrum steht. Solche Pläne müssen scheitern. Sie stehen im Grunde genommen unter dem Gericht Gottes. Das ist der Turmbau zu Babel. Der Plan, den Gott verfolgt und hat mit dieser Welt, hat seinen festen Grund in dem wunderbaren Erlösungswerk unseres Heilandes Jesus Christus, in seinem stellvertretenden Opfertod, in seiner leiblichen Auferstehung von den Toten. Es ist wichtig, dass man das immer wieder betont. Nicht nur Auferstehung Jesu von den Toten, sondern leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten. Paulus nimmt darauf Bezug, ganz besonders im ersten Brief an die Korinther im 15. Kapitel. Und in seiner Erhöhung, das ist also die Basis des Planes Gottes für diese Welt, im Blick auf die neue Welt, die er einmal schaffen wird, die offenbar werden wird, in der Gott selbst sich verherrlicht. Als ein Freund Luthers einmal wegen seiner Sündhaftigkeit in großen Anfechtungen war, da antwortete Luther ihm: Du kennst noch nicht den Gott der neuen Anfänge. Gott ist ein Gott der neuen Anfänge. Hier wollte er einen neuen Anfang machen mit Noah. Hat es auch getan. Und so ist Gott immer wieder auch im persönlichen Bereich des Einzelnen ein Gott der neuen Anfänge, ganz egal wie alt wir sind, ob 70, ob 80, 90 oder darüber. Gott ist immer ein Gott der neuen Anfänge. Im Grunde genommen gilt das für jeden einzelnen Tag, den wir erleben. Gott fängt immer wieder neu an mit uns, ganz frisch. Die Gnade Gottes, die wir schon am Morgen im Wort Gottes finden, in Christus Jesus, ist immer frisch. Das ist eine wunderbare Sache und ein wirklich seelsorgerlicher Zuspruch für uns alle, gerade da, wo wir meinen, die Karre ist so verfahren, wir befinden uns in einer Sackgasse, da gibt es keinen Ausweg. Gott macht immer einen neuen Anfang. Beginnt auch immer damit, dass er Vergebung schenkt, da wo wir falsch gehandelt haben, wo wir Gott betrübt haben, wo wir gesündigt haben. Aber dieser Anfang ist immer möglich durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so wurde Noah damals durch das schreckliche Gericht der Sintflut von Gott hindurch gerettet. Und zwar durch den Glauben, so lesen wir. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Ohne diesen Glauben ist es unmöglich, so lesen wir in einem Vers davor, Gott zu gefallen. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass es ihn überhaupt gibt, dass Gott existiert und dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Dieser Glaube, von dem hier die Rede ist, Noahs Glaube, stützte sich auf ein Wort Gottes. Und das ist allerdings ganz entscheidend. Und Gott sprach zu Noah, so heißt es, 1. Mose Kapitel 6, Vers 13. Noah empfing ein göttliches Wort, so haben wir gerade gehört, aus dem Hebräerbrief. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing. Gott informierte Noah also über den augenblicklichen Stand der Dinge. Er setzte ihn in Kenntnis über das, was er für die Zukunft geplant hatte. Am Anfang der Rettungstat Gottes steht also eine Information, ein Wort Gottes. Am Anfang steht nicht die Tat, sondern am Anfang steht das Wort. Das ist wichtig, auch für unser persönliches Glaubensleben. Am Anfang steht nicht das Tun, sondern am Anfang steht das Wort Gottes. Es ist von außerordentlicher Bedeutung, dass wir im Blick auf das, was wir glauben und dann auch tun, das biblische Wort Gottes, erleuchtet durch den Heiligen Geist, zur Grundlage haben. Immer wieder ganz entscheidend. Ich werde dabei wieder erinnert an Bruder Johann Fischer, der ja eine ganze Zeit lang in Celle im Schwarzen Kreuz in der Gefangenenseelsorge gearbeitet hat. Und er erzählte uns damals, dass er einen Sträfling betreut hat, der zu ihm sagte, ja, ich bete ja, ich bete ja. Und dann hat er ihm geantwortet, hören Sie endlich auf zu beten, fangen Sie an, die Bibel zu lesen. Auch das Gebet und unser Gebetsleben wird genährt. Alles, was unser Glaubensleben ausmacht, wird genährt durch das Wort Gottes. Das steht am Anfang. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder bedenken. Alles tun, das nicht aus Gottes Wort heraus geschieht, ist letztlich fruchtlos für Gott. Wir sprachen jetzt gerade vom Gebet. So lesen wir es dann auch in Johannes Kapitel 15, Vers 7, wenn meine Worte in euch bleiben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Also meine Worte in euch bleiben. Wir sind nicht verpflichtet, etwas zu glauben, was Gottes Wort uns nicht sagt. Unser Glaubensleben bleibt unwirksam, wenn es nicht immer wieder durch Gottes Wort genährt wird. Und darum sollten wir beten, Herr, was hast du vor? Was ist dein Plan? Was ist dein Wille? Was soll ich in deinem Namen glauben? Wir sind ja nicht verpflichtet, etwas zu glauben, was Gott nicht in seinem Wort sagt, was nicht seinem Willen entspricht. Aber da, wo es uns klar wird, was Gott vorhat, was er tun will, was er geoffenbart hat in seinem Wort, da darf sich der Glaube, den Gott selbst in uns wirkt, durch seinen Heiligen Geist mit seinem Wort verbinden. Und dann wird die ganze Geschichte fruchtbar für Gott. Dann wird sie wirksam. Dann werden wir es auch erfahren, dass Gott über kurz oder lang unsere Gebete erhört. Im Namen Jesu gebetet. Weil Gott es so will. Gewirkt durch den Heiligen Geist zur Verherrlichung seines Namens. Es ist alles in dem Namen Jesu enthalten. Das ist wunderbares Evangelium, schon im Gebet. Genährt durch Gottes Wort. Und so lesen wir im Alten Testament, im Propheten Amos, dieses wichtige Wort, Gott tut nichts, es sei denn, dass er es zuvor seinen Propheten offenbart. Gott handelt also hier auf dieser Erde nicht, ohne dass er seine Leute, beziehen wir es auf die Gemeinde Jesu, ohne dass er seiner Gemeinde offenbart, was er vorhat zu tun. Und so lesen wir es auch bei Abraham. Dass Gott sagt, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Ich muss es ihm mitteilen, ich muss ihn darüber informieren. Und aufgrund dieser Information begab Abraham sich ins Gebet, fing er an zu beten. Gott blieb vor ihm stehen, so muss es eigentlich heißen. In der Luther-Übersetzung heißt es leider, aufgrund einer Textverschiebung, dass Abraham vor Gott stehen blieb. Nein, es muss umgekehrt heißen. Gott blieb vor Abraham stehen mit der Frage: Abraham, ich habe dich jetzt informiert über das, was ich vorhabe zu tun. Hast du mir etwas zu sagen? Und dann fing Abraham an zu beten. Nach dieser Information. Ein wunderbares Wort. Dazu haben wir im Johannesevangelium ebenfalls im 15. Kapitel. Und da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid. Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Wir sind nicht mehr Knechte. Das bedeutet hier in diesem Zusammenhang nicht, dass wir Gott nicht dienen sollten. Das ist nicht damit gemeint, sondern wir sind nicht mehr Knechte. Das heißt, unser Stand ist nicht mehr ein Stand unter dem Gesetz, unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass wir uns abermals fürchten müssten. So heißt es Römer Kapitel 8. Wir stehen nicht mehr unter Gesetz, obwohl wir manchmal so handeln und auch so beten, als stünden wir noch unter Gesetz. Nein, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir stehen unter der Herrschaft der Gnade, und zwar unser ganzes Leben lang. Und nicht heute mal unter Gesetz und dann wieder unter der Gnade, nachdem wir eine Zeit lang wieder unter Gesetz waren. Nein, ein ständiges Leben unter dem Zuspruch der Gnade Gottes in Christus Jesus. Und was geschieht da? Da leitet uns der Heilige Geist nach dem Willen Gottes. So sagt der Herr Jesus hier: Ein Knecht, einer, der unter Gesetz steht, weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das heißt, unter der Herrschaft der Gnade leitet uns der Heilige Geist in alle Wahrheit. Ansonsten gehen wir in die Irre, unter dem Gesetz gehen wir in die Irre. Und wir sind Kinder Abrahams, aus den Juden und aus den Heiden, gläubig an Christus, Galaterbrief. Wir gehören zu Abraham. Wir sind vom Geiste her Kinder Abrahams. Das ist wunderbar. Und sollte Gott uns nicht offenbaren, was er vorhat, hat er Abraham das geoffenbart, wird es uns auch offenbaren, wenn wir ihn fragen: Herr, was hast du vor? Was habe ich zu beten? Was habe ich zu tun? Wir sehen also, wie wichtig das ist, dass wir unter dem Gnadenevangelium, unter dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus immer wieder auch erfahren, was Gott vorhat zu tun, dass wir dann auch dementsprechend beten und handeln können. Und so war es bei Noah damals schon. Gott informierte Noah über das, was er vorhatte. Gott teilte ihm seine Absicht mit, die Erde und ihre Bewohner durch eine Flut zu zerstören. Das war das eine. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Und Vers 17: Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Es war also eine Gerichtsankündigung. Und auf der anderen Seite war es eine Anweisung zum Bau der Arche. Vers 14, mache dir einen Kasten. Arche bedeutet Kasten. Ja, dasselbe Wort im Hebräischen finden wir auch in der Geschichte von Mose. Mose wurde in einem Kästlein, in einer Arche ausgesetzt im Wasser. Ne? Und wurde dann, das bedeutet der Name Mose, aus dem Wasser gezogen. Ne? Wunderbar. Arche heißt also Kasten. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Noah glaubte diesem Wort, dem Gerichtswort und der Anweisung zum Bau der Arche. Er nahm Gott und sein Wort ernst, so heißt es hier, und ehrte Gott, indem er seinem Wort Glauben schenkte und dementsprechend auch im Glauben handelte. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt, hat ihn ernst genommen, hat sein Wort ernst genommen, hat ihn dadurch geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Im Grunde war es hier bereits der Glaube Christi in Noah, der sich heilsbringend auswirkte. Das finden wir überall im Alten Testament, dass Menschen da, wo sie wirklich Glauben hatten, vom Geist Gottes gewirkten Glauben hatten, dass schon der Glaube Christi war in ihnen. Wir schauen ja nicht auf Noah. Wir schauen auf keinen sogenannten Glaubenshelden. Da gibt es ja diese ganze Liste hier in Kapitel 11 von solchen, die Gott durch den Glauben geehrt hat. Wir schauen auf ihn, auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens schlechthin überhaupt. Ohne ihn gäbe es gar keinen Glauben. Wir dürfen den Glauben, den Noah hatte, den wir haben, nicht verwechseln mit dem Glauben, den Menschen praktizieren in dieser Welt ohne Christus, ja? Den jeder natürliche Mensch in irgendeiner Weise praktiziert, ne? Ein gewisses Vertrauen. Sondern hier geht es um ein göttliches Einwirken im Leben eines Menschen hin zum Glauben. Es ist der Glaube Christi, der sich so heilsbringend auswirkte. Wir schauen also nicht, um es noch einmal zu sagen, auf Noah, den Glaubenshelden, sondern wir schauen auf Christus, der in ihm schon diesen Glauben gewirkt hat. Das Wort, das Noah empfing, war nicht nur Information, bloße Information, sondern dieses Wort wirkte schon Glauben im Herzen des Noah. Das ist das Wunderbare. Wenn wir morgens unsere Bibel lesen oder das Wort Gottes hier hören im Gottesdienst, dann wirkt dieses Wort Glauben in uns. Das ist die Absicht Gottes und das tut er auch. Vielleicht nicht bei allen, aber bei Einzelnen tut er es. Sie können dieses Wort dann im Glauben erfassen. Das ist schon eine Wirkung des Wortes. Ja? Noah nahm Gott ernst, also hinsichtlich seiner Gerichtsankündigung. Das ist das eine. Das gottlose Treiben der Menschen jener Zeit war Noah ja nicht verborgen geblieben. Gottlos, das bedeutet, dass Gott in ihrem alltäglichen Leben keine Rolle spielte. Ja? Das heißt also nicht, dass sie nicht religiös waren, sondern dass der lebendige Gott in ihrem alltäglichen Leben keine Rolle spielte. Religion war für sie sozusagen eine Art Rückversicherung für eventuelle Krisenzeiten. Ansonsten ging alles so seinen gewohnten Gang. Sie aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet. Genau so kennzeichnet Jesus die Menschen vor der großen Flut in seiner Endzeitrede, Matthäus Kapitel 24. Und Noah wusste, auf Dauer kann das nicht gut gehen. Auf Dauer kann das auch nicht so weitergehen. Vielleicht ahnen wir das auch manchmal, ja? Wenn es eine Zeit so läuft und einigermaßen erträglich ist oder auch in der Welt man sich der Dinge erfreut, die ja letztlich auch auf Gottes Gnade und Güte zurückzuführen sind, dass wir wissen, also dass auf Dauer kann das nicht so weitergehen. Ja? Irgendwann wird Gott eingreifen. Und da kam nun auch tatsächlich das Gerichtswort Gottes zu ihm. Und Noah glaubte diesem Wort. Er nahm Gott ernst darin. Wir lesen im Alten Testament von einem König namens Josia, dem man das Gesetz Gottes vorlas und der von den Gerichtsandrohungen Gottes so erschüttert war, dass er seine Kleider zerriss und sein Volk zur Umkehr, zur Buße aufrief. Wir wollen uns das mal anschauen. 2. Könige, Kapitel 22, ich lese von Vers 8 an. Und der hohe Priester Hilkia, es ging da um die Renovierungsarbeiten im Tempel. Und der hohe Priester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schafan: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Man muss sich das mal überlegen, ne? Man hatte das Gesetzbuch nicht. Man lebte nicht daraus, man lebte nicht aus dem Wort Gottes. Und bei diesen Renovierungsarbeiten fand man nun zufällig, ne, wie wir zu sagen pflegen, das Gesetzbuch. Und Hilkia gab das Buch Schafan und er las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König, es hört sich so an, als wenn er das so nebenbei eben auch noch erwähnte, ne? Ja, als wenn das gar nicht die Hauptsache gewesen sei. Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch. Und Schafan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Ein Akt der Trauer, der Bestürzung. Er wusste, wenn Gott danach jetzt handelt, dann wird es uns schlecht gehen. Und dann rief er zur Buße, zur Umkehr auf. Und Gott tat etwas Großes. Immer da, wo Menschen sich beugen und demütigen vor Gott, tut Gott große Dinge in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Denn von Herzen liebt er die Menschen. Und er hat Wohlgefallen an Gnade. Er möchte gerne, dass du ihm das glaubst. Dass Gott dir alle deine Sünden vergeben hat aus Gnade, weil Christus dafür am Kreuz gestorben ist. Gott will das. Er hat Wohlgefallen, wenn du das glaubst im Namen Jesu. Ja? Er freut sich darüber. Deshalb hat er doch seinen Sohn gesandt, um dich zu erretten vom ewigen Verderben. Bewegt uns das eigentlich noch, dass es am Ende dieses Zeitalters ein Gericht gibt, das für die Menschen ohne Christus zu ewigem Verderben führt? Ist uns das noch etwas, was uns bestürzt macht? Auch wenn wir wissen um unser eigenes Heil, dass wir die Menschen um uns herum sehen, sie sind geistlich tot und gehen mit absoluter Sicherheit dem Gericht Gottes entgegen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Beide Zitate aus dem Hebräerbrief. Es gibt auch zeitliche Gerichte, ihr Lieben. Und hinter diesen zeitlichen Gerichten steht immer noch die Absicht, die liebevolle Absicht Gottes, so schmerzlich das sein kann, ja, Menschen zur Umkehr zu rufen. Nicht nur Gottes Güte will die Menschen zur Umkehr bringen, sondern eben auch solche Gerichtszeiten, solche zeitlichen Gerichte, die Gott sendet, haben noch dieses Ziel und diesen Zweck, diese liebevolle Absicht Gottes zur Grundlage, dass er vergeben möchte, dass Menschen zur Vergebung kommen, mit ihm in Ordnung kommen. Solch ein zeitliches Gericht haben wir in der Vergangenheit erlebt hier in Nazi-Deutschland. Ne? Das war ein zeitliches Gericht, das kam über das deutsche Volk. Und solche Gerichte ergehen auch zurzeit über diese Welt. Und in solchen Zeiten, und da fragt man sich ja immer, wie stehen wir da drin als Gemeinde Jesu, in solchen schwierigen Gerichtszeiten Gottes, in solchen Zeiten betet die Gemeinde Jesu mit dem Propheten Habakuk: Wenn Trübsal da ist, so gedenke der Barmherzigkeit. Ein Gebet, das ich manchmal spreche. Wenn ich sehe, dass Menschen sich auf Abwegen befinden. Herr, wenn Trübsal da ist, wenn du da eingreifst und es wehtut, dann gedenke der Barmherzigkeit. Und zwar nicht nur in der Weise, dass du ihnen rein äußerlich aus ihrer Not heraushilfst, sondern dass sie mit dir in Ordnung kommen, dass sie Buße tun und glauben an das wunderbare Heil in Christus Jesus. Herr, schenke doch auch in unserer Zeit noch eine offene Tür für dein Evangelium und öffne auch deiner Gemeinde die Augen für das, was wirklich Not tut, ihr Lieben, was wirklich Not tut. Dafür müssen uns die Augen des Herzens geöffnet werden. Es war also ein Gerichtswort, das Noah ernst nahm und an das er glaubte, aber es war nicht nur ein Gerichtswort, sondern es war auch ein Wort der Gnade, das Noah vernahm und das er ernst nahm, das er glaubte. Gott wollte Noah und sein Haus verschonen und gab ihm bestimmte Anordnungen für den Bau der Arche. Das können wir nachlesen in Kapitel 6 im ersten Buch Mose, besonders ab Vers 14. Und da heißt es, und Noah tat alles, was ihm Gott geboten hatte, obwohl es keine Anzeichen für eine bevorstehende Flut gab. Der Hebräerbrief sagt, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing. Jetzt kommt es, über das, was man noch nicht sah. Das deckt sich genau mit dem einleitenden Vers in diesem Kapitel. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube hat es zu tun mit Wahrheiten und Dingen, die im Plan Gottes stehen, die man noch nicht sehen kann. Es gab keine Anzeichen für eine bevorstehende große Flut. Es war also unter normalen Voraussetzungen nicht mit einer solchen Katastrophe zu rechnen. Dennoch glaubte Noah dem Wort Gottes. Er nahm Gott ernst und ehrte dadurch Gott hinsichtlich der absoluten Vertrauenswürdigkeit seines Wortes. Ganz wichtig. Ne? Das ist das, wo der Teufel immer wieder angreift. Ne? Er will uns das Wort Gottes rauben. Deshalb auch die verheerenden Folgen der sogenannten Bibelkritik. Ne? Gerade hier in Deutschland, besonders durch Bultmann dann in alle Welt hineingetragen, schrecklich. Gott hat unser Volk so reich gesegnet. Ne? Aber von diesem Volk ist viel, viel Notvolles auch ausgegangen. Dazu gehört eben die Bibelkritik. Nimm uns das Wort Gottes und du nimmst uns alles, was Grundlage unseres Glaubens ist. Und Noah ehrte Gott im Blick darauf, dass er dem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Wort Gottes Glauben schenkt. Ja? Es ist aller Annahme wert, sagt Paulus in einem seiner Briefe an Timotheus. Unsere Arche ist der Herr Jesus Christus, die bildlich gesprochen Gott selbst gebaut hat, um uns von seinem gerechten Gericht zu erretten. Wer an mich glaubt, so sagt der Herr Jesus, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist jetzt schon vom Tode, vom geistlichen Tode ins Leben hindurchgedrungen. Er hat jetzt schon das ewige Leben und das wird am Ende in der Vollendung offenbar werden. Am Kreuz auf Golgatha sehen wir auf der einen Seite den Ernst des Gerichtes Gottes, aber auch seine wunderbare Gnade für Sünder, für die Christus stellvertretend in die Gottverlassenheit ging. Wer ihm vertraut, der hat das ewige Leben. Und so war es bei Noah. In der Arche rettete Gott ihn und seine Familie durch die Gerichtsfluten hindurch. Als Noah mit den Seinen in die Arche ging, da heißt es, da schloss der Herr selbst hinter ihm zu. Gott schloss hinter Noah zu. Und ich denke, das ist ein wunderbares Gleichnis für die ewige Geborgenheit der Gläubigen in Christus. Der Schlüssel für die Tür der Arche lag nicht in Noahs Hand, sondern in Gottes Hand. Niemand konnte aufschließen, auch Noah nicht, selbst wenn er hinausgewollt hätte. Noah konnte nicht aufschließen. Gott hatte den Schlüssel Nur Gott selbst konnte aufschließen. Es ist Christus, von dem wir lesen in Offenbarung Kapitel 3, der aufschließt und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand schließt auf. Ihr Lieben, dürfen wir im Blick auf unser ewiges Heil absolut gewiss sein. Absolut gewiss sein. Auch da, wo wir leider hier und da versagen in unserer praktischen Nachfolge. Ja, es muss nicht sein, aber es geschieht leider hin und wieder. Wir dürfen unseres ewigen Heils absolut gewiss sein. So gibt es nun keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus unserer himmlischen Arche sind. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. O lieber Vater im Himmel, das ist eine selige Gewissheit, die wir haben dürfen durch den Glauben an Christus. Durch deine Gnade, Herr Jesus, Gnade für Sünder, die nichts zu bringen haben als ein sündiges Herz, für gottlose Menschen, wie wir es sind von Natur, ist Gnade, ist Heil, ist ewige Geborgenheit bereitet. Wir dürfen uns unseres Heils gewiss sein, Vater im Himmel. Darum hast du deinen lieben Sohn gesandt. Er ist unsere Rettungsarche. Amen.